herzlich willkommen bei Kreditreform Aschaffenburg, der Podcast vom Unternehmen für Unternehmen. Wir stellen mit unserem Podcast nützliche Tipps für den Unternehmensalltag, interessante Expertenthemen und kreative Unternehmensstories aus der Region Aschaffenburg, Miltenberg und Alzenau vor.
Wie seid ihr denn auf das Thema Factoring aufmerksam geworden?
Während Corona hauptsächlich. Da ist ja dann Auftragslage ist ein bisschen abgeflacht und wir hatten halt, ich glaube, 40.000 Euro waren es bestimmt, die offen waren noch.
Ja.
Und dann ging es halt darum, ja, das Konto wurde immer weniger, diese 40.000 Euro waren offen. Die Kunden haben natürlich dann dementsprechend auch langsamer bezahlt, weil die halt auch versucht haben, so spät wie möglich die Rechnung halt auszugleichen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Folge und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Kevin Busch und ich bin bei der Kreditreform in Aschaffenburg beschäftigt. Wir sprechen heute über das Thema Liquiditätsmanagement. Ein für viele wichtiges Thema, denn wer sein Unternehmen erfolgreich führen will, muss die Liquidität im Auge behalten. Ich freue mich heute wirklich sehr auf meine beiden Gesprächspartner, die Brüder Boris und Alexander Müller vom Unternehmen Friedrich Erodierservice aus Großostheim. Boris Müller ist Geschäftsführer des Unternehmens und ist für die technische Seite des Betriebs verantwortlich und sein Bruder Alexander kümmert sich um das Administrative. Also ein echter Familienbetrieb, der schon in der zweiten Generation besteht. Herzlich willkommen Boris und Alexander. Schön, dass ihr euch heute die Zeit für ein Gespräch nehmt und uns einen Einblick in euer Unternehmen gibt.
Ja, hallo.
Hallo, servus.
Boris, du hast die Geschäftsführung 2013 von deinem Vater übernommen, der das Unternehmen in 2004 gegründet hat. Da dein Vater ebenfalls Müller heißt, frage ich mich, warum das Unternehmen Friedrich Erodierservice heißt.
Also mein Vater war nicht alleine am Anfang, der war mit einem Herrn Friedrich zusammen. Daher kam dann eben der Name. Und als die beiden sich getrennt haben, war es dann so, dass mein Vater eben den Erodierpart übernommen hat. Der andere Herr wollte quasi die Fräserei und Dreherei übernehmen. Die Kooperation hat dann leider nicht ganz so gut funktioniert, aber wir haben den Namen halt weiterbehalten, weil uns so die ganzen Kunden kennen.
Was ist denn euer Kerngeschäft und welche Arten von Kunden bedient ihr in erster Linie?
Also wie der Name ja schon sagt, Erodierservice, ne, ist das Kerngeschäft das Erodieren. Also wir haben Drahterodieren, Senkerodieren, Startlocherodieren und ganz speziell das erosive Schleifen. Also wenn man es ganz simpel ausdrückt, schneiden wir mit einem Draht Metall. Also ob das jetzt Stahl, Aluminium, alles, was den elektrischen Strom leitet, können wir bearbeiten. Also im Prinzip läuft es so ab, dass ein elektrischer Funke zwischen Werkstück und Werkzeug überspringt und damit das Material abträgt. Das Ganze ist aber so präzise, dass wir uns da im Mühbereich bewegen. Also wir arbeiten 0,001 Millimeter genau. Im klimatisierten Bereich ist das, sind es durchaus Toleranzen, die ja eigentlich fast täglich bei uns vorkommen oder gefordert werden von den Kunden. Hauptsächlich bedienen wir Automobilindustrie, Forschung und Medizin, also überall, wo es genau und präzise sein muss. Und ja, es wird nie langweilig bei uns, ne?
Das heißt, wie darf ich mir das genau vorstellen? Da wird Strom durchgeschossen durch so ein Werkstück oder wie?
Ja, also man kann sich es eigentlich eher, wie wenn man mit so einem heißen Draht Styroporformen ausschneidet. So kann man sich es irgendwie vorstellen. Also wir fahren mit diesem Draht eine Kontur ab. Ja, also man braucht dann natürlich auch immer ein Startloch, ne, wo man irgendwo anfangen muss. Das muss auch von uns rein erodiert werden. Genau, so läuft das theoretisch ab. Also wir fahren auch nicht nur die Kontur einmal ab, weil das ist dann quasi nur relativ grob. Wir fahren bis zu 7-mal diese Kontur ab, um diese Präzision einzuhalten. Also es wird immer wieder ein bisschen mehr Material abgetragen. Die Oberfläche wird immer besser. Die Formgenauigkeit wird immer erhöht, ne? Also wir werden immer genauer, was die Form- und Lagetoleranzen angeht. Und ja, so läuft es eben ab, ja.
Auf eurer Homepage habe ich gesehen, dass ihr auch mit der Aerosch-Manufaktur Schmuck habt. Das ist ja ein ganz anderes Kundensegment noch. Wie kam es denn zu der Erweiterung des Portfolios?
Die Idee kam mir während Corona. Also wir hatten ein bisschen wenig Arbeit, wie wahrscheinlich jeder zu der Zeit. Und ich habe mir überlegt, was könnte man machen? Was können wir fertigen, was andere Werkzeugbauten oder andere Firmen nicht so einfach herstellen können? Und da kam mir eben diese Idee. Das Besondere an diesem Airwash ist ja diese Zweiseitigkeit, also dass man von der einen Seite dieses herzieht und von der anderen den Buchstaben. Und das lässt sich eigentlich nur durch Erodieren so in dem Maß herstellen. Und ja, dann habe ich halt gedacht, okay, wie könnte man das irgendwie an den Endkunden bringen. Also was will jeder im Prinzip haben? Und dann bin ich irgendwann morgens, also oder abends bin ich auf die Idee gekommen und bin morgens dann in die Firma und habe zu dem einen Mitarbeiter dann gesagt, ey, jetzt mach einfach mal. Und er sagt, es geht nicht. Und dann haben wir tatsächlich so lange ausprobiert, bis es dann eben irgendwie funktioniert hat. Und das ist gar nicht so einfach, weil wenn man jetzt im Werkzeugbau unterwegs ist, gibt es immer nur Eins und Nullen. Also Toleranz passt oder passt nicht. Ja, und in dem Bereich muss es halt schön aussehen. Ne? Es muss den Endkunden ansprechen. Und das war schwierig. Da haben wir lange entwickelt und lange probiert. Aber ja, und dann kam eben, so kam dann die Idee, ja.
Okay, also es hat dann doch am Ende funktioniert.
Es hat dann irgendwie funktioniert, ja. Nee, genau. So war der Gedankenansatz, eben irgendwo nochmal was ganz anderes halt zu machen, ja.
Okay, ja. Spannend. Interessante Idee. Ich war auch total beeindruckt von eurer Homepage. Das ist interessant zu sehen. Habe ich vorher auch noch nie gesehen.
Ja.
Das ist ja dann in die Richtung neue Generation mit neuen Ideen. Was mich noch interessieren würde, ist euer Vater an der einen oder anderen Stelle im Unternehmen aktiv oder hat er sich schon in den Ruhestand zurückgezogen?
Also man muss sagen, der Übergang, dieser Generationenübergang, der lief eigentlich fließend. Also wir haben damals dann, als mein Vater gesagt hat, okay, jetzt ist es langsam soweit, ich trete langsam zurück, hat er probiert gehabt, dass er, was weiß ich, zum Beispiel fing es an, ich glaube freitags ist er zu Hause geblieben, wurde immer weniger. Und dann haben wir gesagt, okay, er braucht nur vormittags arbeiten und das hat aber dann nicht funktioniert, weil wir nachmittags alles weggearbeitet hatten, was er sich vormittags vorgenommen hat, am nächsten Tag zu machen. Und von daher habe ich dann irgendwann einfach gesagt, okay, bleib zu Hause. Aber er ist noch aktiv, was die Ausbildung angeht. Also wir haben ja immer das Problem, dass Erodierer kein Ausbildungsberuf ist und dass wir eigentlich Leute, die neu anfangen, immer erstmal anlernen müssen. Und da kommt er immer so ja 1 bis 2 Wochen vorbei und lernt die neuen Leute vormittags an. Also die sind dann immer vormittags mit ihm quasi in Schulung. Und nachmittags sind die dann draußen in der Fertigung und arbeiten dann schon so ein bisschen mit und arbeiten sich dann ein. Und aber generell muss ich sagen, dass ich ihn sehr oft noch anrufe, ne? Weil das ist einfach ein Know-how, was der Mann hat, auf das ich so nicht unbedingt verzichten möchte. Ne? Also immer, wenn irgendwie was sehr, sehr kompliziert oder was Neues ist, dann ruft man doch mal an und fragt, ey Vater, hast du das schon mal gemacht? Und oft kommt dann, oh, hör bloß auf. Also neulich hatten wir ein Material, da ging es um Beryllium-Kupfer und das ist halt hochgiftig, wenn man das, wenn diese Dämpfe, die da entstehen. Und da habe ich auch gesagt, Vater, da war doch mal was, oh ja, hör bloß auf. Die haben uns die damals bei Sodik, als das haben die uns die ganze Maschine eingehaust und mit Absaugung und allem drum und dran, das ist hochkrebserregend, das Zeug, also lass da besser die Finger von. Und das sind einfach so Situationen, wo ich froh bin, dass man ihn noch hat, ne? Und ja, also er mischt noch mit. Er ist ab und zu, auch wenn wirklich mal ein Engpass da ist, krankheitsbedingt oder sowas, dann kommt er nochmal und baut so ein bisschen auf. Aber der, ja, dieses Klassische, ne, wo man dann manchmal hört, dass der Vater da noch mit fuhrwerkt oder sowas, also er lässt mir da komplett freie Hand und ist da komplett raus, was das angeht. Also was jetzt, sag mal, neue Maschinen kaufen oder sonst irgendwas, neue Technologien. Wie gesagt, mit dem Erosch haben wir ja gesagt, das war komplett mein Ding, aber auch die Mehrachsentechnologie, also mit mehreren Achsen auf der Maschine, das habe ich komplett mit angezettelt. Da war er am Anfang auch skeptisch. Ja, aber er lässt mir da freie Hand und er ist da relativ glücklich, wie es läuft, ja, dass er da auch seine Ruhe hat, glaube ich.
Ja, schön. Du hast jetzt gesagt, er kümmert sich um die Ausbildung. Was bildet ihr denn für Berufe aus, wenn es den Beruf an sich nicht gibt?
Ja, nur so, dass sie bei uns arbeiten können. Also ich sag mal, der klassische Erodierer ist halt kein Ausbildungsberuf. Also man macht das, wenn man jetzt Werkzeugmacher zum Beispiel lernt oder Industriemechaniker, Dreher, Fräser, wird das immer nur mal so kurz angesprochen, wenn überhaupt. Und deswegen hat das so ein bisschen so ein Schattendasein, das Erodieren. Also viele Firmen haben irgendwo in der Ecke so eine Maschine stehen und erodieren irgendwann mal was. Oder nutzen so für ihre Zwecke, aber wissen eigentlich nicht, was damit möglich ist. Ja, und da das doch schon sehr, sehr breit ist, muss man eben immer erstmal schulen. Ne? Und jeder arbeitet anders, also ein anderer Maschinentyp arbeitet vielleicht anders als wir jetzt mit unseren Maschinen oder wir haben andere Vorgehensweisen und das Ganze muss halt erstmal irgendwo gezeigt werden, beigebracht werden. Also es ist nicht im Prinzip eine Ausbildung, ja, weil es, wie gesagt, die IHK oder so, es ist kein anerkannter Lehrberuf, kein Ausbildungsberuf. Und von daher muss man immer gucken, was man kriegt. Ja? Also wir haben immer, wenn wir Stellen ausschreiben, diese Quereinsteiger, ist mir dann doch immer schon recht, wenn jemand ein bisschen Metallgrundkenntnisse hat, ne? CAD, CNC, irgendwo vielleicht mal eine technische Zeichnung lesen kann. Das hilft dann immer schon, dass man irgendwo Verständnis schon mal für das Technische hat. Und den Rest bringen wir dann eigentlich immer bei.
Wie seid ihr denn auf das Thema Factoring aufmerksam geworden?
Ja, während Corona hauptsächlich. Da ist ja dann Auftragslage ist ein bisschen abgeflacht. Und wir hatten halt, ich glaube, Boris, 40.000 Euro waren es bestimmt, die offen waren noch.
Ja.
Und dann ging es halt darum, ja, das Konto wurde immer weniger, diese 40.000 Euro waren offen. Die Kunden haben natürlich dann dementsprechend auch langsamer bezahlt, weil die halt auch versucht haben, so spät wie möglich die Rechnung halt auszugleichen. Und dann haben wir halt mit dem Bankberater auch mal gesprochen. Der hat uns dann an den Unternehmensberater empfohlen und der wiederum hat uns dann das Thema Factoring nahegelegt. Da haben wir uns ein bisschen mit dem Unternehmensberater haben wir uns ein bisschen unterhalten. Der hat auch unser Unternehmen erstmal richtig durchleuchtet. Er hat geguckt, wie sieht's aus, was, wo, wann. Dann kam das Factoring-Unternehmen dazu. Die haben uns das dann halt so ein bisschen erklärt. Und dann haben wir uns dafür entschieden und dann hatten wir halt am nächsten Tag hatten wir dann diese 40.000 offenen Rechnungen ausgeglichen, hatten die auf unserem Konto und dann von da an ging es eigentlich dann wieder bergauf, weil wir halt keine offenen Posten mehr hatten. Das heißt, ich habe eine Rechnung geschrieben, am nächsten Tag war das Geld da.
Und da habt ihr jetzt bei unserer Factoring-Gesellschaft einen festen Ansprechpartner oder wie läuft das? Oder wie?
Ja, das ist der Herr Wenzel, der war dann bei uns, sehr netter Mensch und als dann als Ansprechpartnerin bei den E-Mails, wenn du die Rechnung hinschickst, das ist auch, sind alle sehr nett, das ist unkompliziert. Wenn man Fragen hat, einfach anrufen, die beantworten die Fragen immer freundlich. Wenn auch irgendwelche Fehler sind, dann wird man angerufen. Alles total unkompliziert und sehr freundliche Leute.
Also das war mir auch sehr wichtig, ne? Wenn man das Thema Factoring hört, dann hatte ich auch gerade nochmal zum Thema mit meinem Vater, der war da sehr skeptisch, weil er halt dann direkt gedacht, ah, was denken die Kunden? Und ja, da haben aber eben der Unternehmensberater gesagt, nee, er hat da jemanden, der ist gut. Und das war mir halt sehr wichtig, dass es irgendwo dieses Freundliche und dass es nicht nur Eins und Null gibt, sondern dass wir werden eben immer nochmal von unserer Factoring nochmal angerufen und dann wird gefragt, ey, sollen wir die jetzt wirklich anmahnen? Sollen wir da den nächsten Schritt gehen oder so? Und dann kann ich selbst auch nochmal mit dem Kunden sprechen und kann sagen, ja, ey, der hat schon gesagt, er zahlt nächste Woche oder so. Ne? Also das ist dieses, dass es trotzdem noch irgendwo familiär und freundlich ist und dass man Ansprechpartner hat. Nicht, dass man irgendwo an der Hotline rauskommt, sondern dass man wirklich mit jemandem reden kann, der dann eben erst die weiteren Schritte einleitet, falls man einen Kunde nicht zahlen kann. Ja, also das ist für mich ganz wichtig gewesen, weil wir sehr, sehr guten Kundenkontakt eigentlich haben. Wir verstehen uns mit den Kunden gut, wir haben Kunden, mit denen arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen. Und wenn man denen dann auf einmal sowas von Latz knallt, kann halt auch negativ ausgelegt werden.
Ja, und das ist auch kein Problem, wenn der Kunde jetzt sagt, also wir haben jetzt zum Beispiel als Zahlungsziel bei den Kunden festgelegt 14 Tage. Das heißt, nach 14 Tagen, wenn der Kunde nach 14 Tagen nicht gezahlt hat, dann schickt das Factoring dem Kunde eine Zahlungserinnerung. Soweit ich weiß, ist da auch noch keine Mahngebühr oder irgendwas drauf, erst dann beim zweiten Brief. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel der Kunde ruft mich an und sagt, ja, wir haben ein bisschen Probleme, könnten wir vielleicht erst in 3 Wochen bezahlen oder nach 30 Tagen, dann rufe ich bei dem Factoring an und sag so und so, der Kunde XY hat ein bisschen Probleme, der würde erst in 2 Wochen bezahlen, ist es okay, können wir das Zahlungsziel erhöhen? Dann erhöhen die das auch ohne Probleme. Also da gibt's keine Diskussion. Da muss ich keinen großen Verwaltungsaufwand betreiben mit irgendwelche Briefe hinschreiben oder irgendwelche E-Mails. Das geht eigentlich am Telefon. Dann wird es erhöht und dann hat der Kunde ein bisschen mehr Luft und dann ist es auch für den Kunde besser. Also da ist kein Druck oder kein Stress dahinter, dass der Kunde dann sofort mit Mahngebühren zu bombardiert wird oder sowas.
Jetzt nach euren Erklärungen kann ich mir vorstellen, dass die einzelnen Aufträge ja schon ein relativ hohes Volumen haben und eher um größere Beträge geht. Das ist für viele Unternehmen schon eine echte Herausforderung, was ich so bisher gehört habe. Wie habt ihr es denn bewerkstelligt, liquide zu bleiben und trotzdem zu wachsen als Unternehmen?
Ja, wir haben uns dann ungefähr vor 2 Jahre ungefähr, haben wir uns für ein Factoring-Unternehmen entschieden, dass wir halt liquide bleiben können. Das hat halt auch den Vorteil, ich habe keinen Ärger mehr mit Kunden, die nicht zahlen, keine Rechnung. Die Rechnungen werden sofort überwiesen, Geld ist gleich da. Und ja, für mich weniger Arbeit und ist wesentlich angenehmer. So sind wir halt auch vom Konto her nicht so oft, rutscht man nicht so ins Minus, weil man auf den Rechnungseingang warten muss, sondern das Konto ist eigentlich immer relativ gleich mit den Rechnungen ausgeglichen. Und da sind wir halt ein bisschen liquider.
Möglicherweise wissen jetzt vielleicht nicht alle, die gerade zuhören, was man unter Factoring versteht. Möchtest du aus deiner Perspektive kurz mal erklären, wie das Ganze funktioniert?
Ja, also ich schreibe Rechnungen zum Beispiel von einem Kunde. Dann nehme ich die Rechnung, schicke die an das Factoring-Unternehmen. Die überprüfen den Kunde. Also ich lege erstmal den Kunde an bei dem Factoring-Unternehmen. das heißt Firmenname, Telefonnummer, Adresse, Firmensitz, dann wird dieser Kunde vom Factoring-Unternehmen auf seine Kreditwürdigkeit überprüft. Wenn der Kunde okay ist, dann kauft das Factoring-Unternehmen die Rechnung auf und wir kriegen 90% des Rechnungsbetrags am nächsten Tag direkt aufs Konto überwiesen und den Rest bekommen wir dann, wenn der Kunde die Rechnung am Factoring ausgeglichen hat.
Jetzt fragen sich, glaube ich, viele, was das kostet. Wollt ihr darüber reden?
Ja, also die Gebühren, die hängen vom Gesamtrechnungsvolumen ab. Da sind die Gebühren für alle Rechnungen gleich hoch. Bei uns ungefähr, jetzt muss ich kurz nachgucken, also 1,14% haben wir Gebühr pro Rechnung und 1 Euro pro Rechnung nochmal wird berechnet. Also für jede Rechnung, die eingeht, 1 Euro. Und das war's. Ja. Das sind die Gebühren.
Du hast jetzt gesagt, die Unternehmen werden auf Kreditwürdigkeit geprüft. Ist es da schon mal vorgekommen, dass da einer abgelehnt wurde? Und was macht ihr dann damit, wenn das passiert?
Ja, also wenn ein Kunde abgelehnt wird, was auch schon mal vorkommt, gerade wenn es jetzt zum Beispiel, wir kriegen viel Angebote, Anfragen von Kunden, da sehe ich nicht immer gleich, ist es eine Firma oder zum Beispiel ist es ein Privatkunde. Privatkunde wird generell abgelehnt. Dann kann ich selber entscheiden, möchte ich das machen oder möchte ich es nicht machen. Ist halt dann mein Risiko. Falls der Kunde nicht zahlt, ist es mein Risiko, bleibe ich entweder auf den Kosten sitzen oder je nachdem halt, ja. Ist mal, wie gesagt, das übernimmt das Factoring halt nicht, Privatkunden.
Okay, danke. Was würdest du denn sagen, für wen sich Factoring lohnt?
Ja, Factoring lohnt sich eigentlich ziemlich für fast jedes Unternehmen. Je nachdem, gerade wenn man halt ein kleineres Unternehmen ist und dann hat man, wenn eine hohe Rechnung nicht bezahlt wird, dass der Schaden relativ hoch ist, wird halt durch das Factoring aus, hat man halt nicht. Ja, mhm. Das Factoring zahlt es, man hat das Geld. Wenn der Kunde jetzt nicht zahlt, hat man das Risiko nicht. Das heißt, ich habe so oder so mein Geld. Das Risiko liegt dann beim Factoring-Unternehmen.
Hattet ihr schon mal so einen Schaden? Also, dass ja. Ihr was ersetzt bekommen hattet?
Ja, wir haben jetzt aktuell gerade einen Fall und da geht es halt auch um 15.000 Euro. Die sind jetzt beim Factoring. Wir haben unser Geld bekommen und ich habe quasi nichts mehr damit zu tun. Das läuft jetzt alles über das Factoring. Das heißt, Mahnungen, Inkasso, der ganze Ärger, sage ich jetzt mal, den man damit hat, hat jetzt das Factoring und nicht mehr wir. Wir haben unser Geld bekommen, keinen Ausfall und das ist halt auch das Schöne daran.
Das heißt, es hat euch sozusagen, es war ein Insolvenzfall, glaube ich, ne? Da hat euch dann sozusagen die Factoring-Seite abgenommen.
Okay. Ja, und das wäre schon ein sehr großer Schaden gewesen, wenn das bei uns gewesen wäre, wenn wir das Geld nicht bekommen hätten.
Gibt es denn noch irgendwelche Tipps, die ihr anderen Unternehmen mit auf den Weg geben möchtet bei dem Thema?
Also ich muss sagen, man darf halt die Kosten nicht so überschätzen. Genau, weil ja, es wirkt erstmal viel, ne, was man denkt, aber man spart so immens Zeit. Wir müssen nicht mehr ständig den Kunden hinterher telefonieren. Zahlt jetzt, das fällt komplett weg. Also man hat wirklich dieses Zeitersparnis, was von der Buchhaltung daraus resultiert, ist einfach enorm. Ja, also man hat viel, viel weniger Sorgen und dieses ganze Zeitersparnis, also Factoring generell, hätte ich nie gedacht, dass uns das wirklich so viel bringt. Ja, und es ist so schön, dass man wirklich sagen kann, okay, hey, wir schreiben heute hier jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro und davon sind nach Abzug dann eben 9.000 Euro am nächsten Tag auf dem Konto. Und die anderen 10% kommen dann, wenn der Kunde bezahlt hat und die kommen aber sicher. Wenn er nicht bezahlt, dann kommen sie nach Ablauf der Frist. Also das ist einfach, gibt einem so viel Spielraum. Man hat nicht mehr diese ganzen offenen, ja, dieser wahnsinnige offene. Also wir hatten teilweise 100% offen, ne, von unserem Monatsumsatz. Und das muss man sich mal überlegen. Ja, man hinkt dann einen Monat hinterher. Und das macht Probleme bei der Bank, das macht Probleme bei Kreditanfragen. Immer wieder dieses offene. Man muss dann hinterher telefonieren, kriegt man das Geld noch. Man schläft einfach ruhiger. Ja, und das ist meiner Meinung nach das Geld 10-mal wert.
Das ist schön zu hören. Leider sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt. Boris und Alexander, ich bedanke mich für die interessanten Einblicke und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei euren Geschäften.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige nützliche Tipps zum Thema Liquiditätsmanagement mit auf den Weg geben. Falls das Factoring ebenfalls für Sie interessant sein könnte, sprechen Sie gerne mich oder meine Kollegen an. Bis zum nächsten Mal. Sollten auch Sie Fragestellungen aus dem Unternehmensalltag haben oder sich eine Podcast-Folge zu gewissen Themen wünschen, so melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Teilen Sie uns gerne die Fragen mit oder lassen Sie uns einen Kommentar da. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen und wenn Sie uns auf unserem LinkedIn-Profil folgen.